Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast bei Uli von Delft.
Herzlich willkommen am Ostermontag. Heute wird's tierisch, doch es geht nicht um Hasen oder Hühner, sondern um die besten Freunde der Menschen. Es geht heute um Hunde. Und wenn Sie einen zu Hause haben, dann wissen Sie sicher seine Klugheit zu schätzen, sein Temperament, sein Gespür, vielleicht seinen siebten Sinn und seine uneingeschränkte Liebe zu Ihnen und Ihrer Familie. Doch ich bin sicher, nach der heutigen Sendung wissen Sie, dass Ihr Hund viel mehr kann als Sitz, Platz, Komm, Bleib oder Bring's Stöckchen. Hunde vollbringen kleinere und größere Wunder und sie sind Lebensretter. Elisabeth Linger ist heute mein Gast. Ich besuche sie in Lauterach in ihrem Zentrum für Assistenzhunde, Helfende Pfote.
Ich habe ein Unternehmen und einen Verein. Mhm. Also das Vorarlberger Assistenzhundezentrum beschäftigt sich eigentlich mit der Ausbildung von der Hunde. Und der Vorarlberger Verein für Assistenzhunde und Therapiebegleithunde betreut dann die Leute, die eigentlich schon ausgebildet sind, weil mir das einfach am Herz gelegen ist, dass man nicht eine Ausbildung macht, so Abschlussprüfung, jetzt bin ich fertig und man hört nie wieder was voneinander, sondern einfach die Begleitung ist immer wichtig, bis zum Ende vom Hundeleben.
Mhm. Gibt es ja auch eine Freundschaft nicht mehr?
Ja, das auf jeden Fall. Und auch die Hunde leben ja eine Zeit lang bei mir in der Familie. Ich sage immer, das ist ein bisschen wie wenn Kinder ausziehen. Also es blieben immer ein bisschen meine Hunde. Sie ziehen nur aus und ich möchte schon einen Kontakt halten, wenn es möglich ist.
Und das Schöne ist, sie erkennen die ja immer.
Ja. Ja.
Genau, sie verlieren ja dieses Gefühl nicht für die. Also sie wissen schon, wer du bist und anerkennen die. Du bist Diplom-Assistenzhundetrainerin, du bist Diplom-Tierpsychologin und du hast auch Hundeverhaltensberatung. Und das war auch dein Ursprung.
Also der Ursprung, dass ich in dem Bereich hingegangen bin, war eigentlich die Erkrankung von meiner Tochter. Sie ist 2012 an Diabetes Typ 1 erkrankt. Und für mich war relativ schnell eigentlich schon bei der Diagnose klar, dass ein Assistenzhund einfach das ist, was sie im Alltag begleiten soll. Also wenn ein Kind krank wird, fängt man mal an zum Googlen, wie kann man es unterstützen, wie kann man ihm helfen. Und da bin ich gleich mal auf die Hunde gestoßen, obwohl sie damals noch relativ unbekannt waren bei uns. Ist doch schon 10 Jahre her, bald mal. Und ja, das war das, wo ich gewusst habe, das brauchen wir. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Es hat in Österreich damals aber noch niemand gegeben, der sich mit dem auskennt hat. Und ich habe dann in Deutschland eine Trainerin gefunden, die Erfahrung gehabt hat und bin dann immer mit dem Rocco, also zu der Zitscher, der ist dann als Welpe bei uns eingezogen. Schon eher im Hinblick auf das zum Ausbilden, sind wir immer umgefahren und haben eigentlich dort mit Unterstützung die Ausbildung gemacht. Und einfach, weil ich gesehen habe, was das für Hilfe im Alltag war und wie das einfach unser ganzes Leben oder Umgang mit der Krankheit die Sicherheit im Alltag verbessert hat, hat mich das so gefesselt, dass ich nach dem Rocco weitergemacht habe und aber auch in verschiedene Bereiche weitergemacht habe und angefangen habe, Assistenzhunde auch für andere Menschen zu ausbilden.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu der Ausbildung vom Rocco. Er ist ein Labrador. Mhm. Was kann er?
Also er sorgt die Zuckerschwankungen, also die Stoffwechselentgleisungen oder schon die Schwankungen eigentlich, auch von meiner Tochter. Und zwar im Schnitt ungefähr alle Werte unter 70 und über 180, 200. Also wenn man sich damit nicht auskennt, muss man wissen, die Normalwerte liegen zwischen 90 und 140. Also alles, was anfängt zum Abweichen, sorgt er einfach auch. So wie auch einfach ganz schnelle Schwankungen, da kommt er eigentlich auch und zieht an ihrer Kleidung, also so haben wir ihm das beigebracht, er zupft dann an ihrem T-Shirt, sodass sie weiß, dass sie messen muss. Dann hat er natürlich gelernt, auch das Messgerät bringen und auch ein Täschle mit einem Zucker drin, weil es ja doch unter Umständen passieren kann, wenn man unter Zucker, dass man gerne mal aufstehen kann, weil Füße halt einfach versagen. Und dann kann sie ihn halt schicken, dass er die notwendige Sache bringt. Und ja, da hat er auch halt noch das ringsherum einfach gelernt. Zum Beispiel in der Nacht schläft er bei ihr. Wenn jetzt etwas wäre, früher, wo es ein Kleiner war vor allem, dass er halt auch die Tür auftun kann, dass er zu uns ins Schlafzimmer kommen kann. das Licht einschalten. Aber wenn sie nur aufstehen kann, wegen einer Unterzuckerung. Ja, solche Sachen sind es eigentlich. Was man sonst generell beibringt, ist wirklich individuell. Also jetzt bei einem Kind bringe ich zum Beispiel dem Hund bei, wie gesagt, die Tür aufmachen ins Elternschlafzimmer zum Gehen. Bei einem alleinstehenden Diabetiker kann das aber auch sein, dass man zum Beispiel das Handy bringt, um jemanden anrufen oder direkt, haben wir auch schon gehört, auf das Gerät, wo man da installieren kann von der Rettung, direkt dort aufdrücken, um die Rettung alarmieren. Und die melden sich dann telefonisch zurück, zum Fragen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn halt keine Reaktion mehr kommt, dann würden sie kommen.
Mhm. Mhm. Weil die sind ja alle gelistet, die Leute, die diese Geräte haben, wo du jetzt gesehen hast.
Genau, die sind da registriert. Ja, und genau. Da drückt dann der Hund direkt aufs Gerät und alarmiert sozusagen.
Und wie lernt man ihm das?
Also grundsätzlich, die Basis ist schon mal ein bisschen der Geruch. Die Geruchsdifferenzierung. Wir schaffen viel mit Geruchsproben, die wir da auch entnehmen, oder entnehmen ist vielleicht ein blödes Wort, die wir einfach sammeln. Verschiedene Zuckerwerte, sagen wir mal, oder aber auch wenn sie entgleisen, oder auch bei Epilepsie zum Beispiel, Geruchsproben, die man entnommen hat während einem Anfall. Und da lernt der Hund, die zum Differenzieren. Das reicht aber natürlich nicht aus, sondern man muss auch einfach die Gesamtsituation mit einbeziehen. Also dem Hund sorgen, jetzt zum Beispiel so eine Unterzuckerung wirkt sich ja nicht bei jeder Person gleich aus. Also manche wären ganz hektisch, manche wären apathisch und da ist wieder die Beziehung halt das Wichtige, dass man dem Hund wirklich sorgt, in der Situation, wenn du das siehst, wenn du das wahrnimmst, wenn du den Geruch wahrnehmen kannst, dann musst du handeln. Und das, was wirklich das Bedeutende ist, das ist das, dass der Hund versteht, das ist jetzt kein Spiel und Spaß, das machen wir nicht einfach so zum Hobby, sondern das ist eine akute Notfallsituation. Und die steht für mich immer ganz oben. Also auch wenn da jetzt irgendwie Tohuwabohu ist ringsherum, spielende Hunde auf der Wiese, wenn die Situation auftritt, muss ich trotzdem reagieren. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Mhm. Wie lange geht so eine Ausbildung?
Also die Ausbildung geht, je nachdem, was man alles braucht oder welche Einschränkungen da sind, geht es 1,5 bis 2 Jahre, sage ich mal.
Und in welchem Alter braucht man schon als Welpe an?
Also man kann schon mit einem erwachsenen Hund in die Ausbildung gehen. Es ist natürlich mit einem Welpe kann man natürlich ganz andere Grundlagen legen. Weil das, was man vielleicht wissen muss, ist, dass es für einen Hund nicht die Schwierigkeit ist, die Stoffwechselentgleisung anzusorgen oder einen epileptischen Anfall oder sonst irgendwas, das zum Wahrnehmen ist nicht das Schwierige, sondern das Schwierige ist, so ein Wesen zum Hier, so ein sicheres, selbstbewusstes Wesen, dass man das in jeder Situation, also so die Konzentration hier kann, zum das Wahrnehmen. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der einfach nicht selbstsicher genug ist in der Stadt, wenn viel los ist, wenn Kinder rennen, wenn es laut ist, zum aus sich rauszugehen und sich auf seinen Besitzer zu konzentrieren, dann wird er niemals anzusorgen können, weil er einfach seine Ressourcen für sich selber braucht. Und das ist das, was das Bedeutende in der Ausbildung ist und was auch die Qualität ausmacht.
Was für eine Sicherheit gibt es dir?
Also mir als Mama hat es extrem viel Sicherheit gegeben, weil es doch eine Erkrankung ist, mit der man zwar gut leben kann, aber gerade mit Kindern, da kannst du einfach nur das Kind rausgehen lassen. Meine Tochter hat es nicht gut wahrgenommen, die ist ganz schnell gesunken, wirklich in gefährliche Bereiche, habe bis 30, 20, also wirklich gefährlich. Und man muss sie einfach überall begleiten. Beim Spielen, bei Kindergeburtstag, bei Schulveranstaltungen, man muss immer dabei sein. Und das wirkt sich natürlich ab einem gewissen Alter auch auf die Beziehung aus, was man miteinander hat. Und wo der Rocco dann da war, da ist es dann einfach so gewesen, dass er so begleiten hat können. Und er ist auch wirklich, also unzählige Male ist es so gewesen, dass er zum Beispiel vom Spielen mit der Mina gekommen ist und gesagt hat, er hat an mir gezogen und dann hat sie 35 gehabt, also wirklich einfach ein gefährlicher Wert. Und ich habe gewusst, also er hat einfach eine Quote von an die 100%. Also ich schwöre jetzt nicht drauf, dass wenn er nicht selber krank ist zum Beispiel oder ein großer Ausflug da war und er ist einfach total kaputt und geht schlafen, dann muss ich natürlich selber die Verantwortung tragen. Und ich denke, das ist schon ganz wichtig. Dadurch, dass das ja im Prinzip ein 24-Stunden-Job wäre, was die Hunde machen, dass man auch die Hundehalter sehr gut schult, zum Erkennen, wo ist mein Hund im Einsatz, wann ist er einsatzbereit und wo muss ich die Verantwortung selber tragen. Und gleichzeitig aber wird auch der Assistenzhund von mir geschult, dass er sich die Freiheiten nie darf und auch explizit nimmt, dass er auch einfach Hund sein kann, Hund sein darf. Und das ist dann das Zusammenspiel eigentlich zwischen Assistenzhund und Assistenzhundehalter, dass jeder von dem anderen sieht, was er braucht und auch erkennt, welche Verantwortung er selber zum Tragen hat. Mhm. Da haben die Menschen haben oft falsche Vorstellungen. Sie denken an Assistenzhund, jetzt kommt jemand, der nimmt mir die Lasten ab oder der übernimmt vieles, was ich selber nicht kann. Und wird dann von einem Trainer genau ausgebildet und programmiert sozusagen wie eine Maschine. Aber in Wirklichkeit ist das einfach eine Beziehung, die stattfindet. Und da ist es immer ein Geben und ein Nehmen. Und das, da muss man sich bewusst sein. So sehr Assistenzhunde Erleichterung im Alltag schaffen, so sehr brauchen sie auch selber die Unterstützung und auch die soziale Unterstützung im Leben.
Interessant ist ja, dass Hunde im besten Fall natürlich gehorsam sein sollen. Und doch in den ganz speziellen Fällen müssen sie selber entscheiden und eigenständig handeln.
Das finde ich echt spannend.
Ja, das stimmt. Also Assistenzhunde werden wirklich darauf geschult. Es gibt etwas, das nennt man intelligenter Ungehorsam. Auf das werden sie spezifisch geschult und das ist schon ganz bedeutend, weil zum Beispiel gerade jetzt im Bereich Unterzucker. Wenn jemand unterzuckert, dann kann es sein, dass er einfach die Gefahr selber nur mal wahrnimmt und einfach nur genervt ist oder aggressiv reagiert. Der Hund wegstoßt, sagt, lass mich jetzt da in Ruhe und nerv mich nicht. Und da muss der Assistenzhund wissen, okay, in dem Moment bin ich verantwortlich für die Situation und da muss er eigenständig handeln. Andererseits, natürlich braucht er einen Gehorsam, er muss kontrollierbar sein, weil sonst könnte man auch, also Assistenzhunde haben ja Zutrittsrechte in öffentlichen Gebäuden, in Lebensmittelhandel, Kino, Museum. Dort muss natürlich eine Kontrollierbarkeit da sein, damit es auch nicht zu einer Gefährdung wird für die Allgemeinheit. Und das ist aber, glaube ich, das, was auch noch, also normale, in Anführungszeichen, Hundehalter eigentlich wissen sollten, dass die Autorität, die man von seinem Hund hat, nicht entsteht dadurch, wie man jahrzehntelang gedacht hat, dass man Chef ist, indem man zuerst zur Tür rausgeht oder zuerst isst oder höher liegt wie der Hund oder da einen Gehorsam erzwingt, sondern dass es im Wesen vom Hund liegt, Freiheit zum selber aufgehen, indem man die Kompetenz von dem anderen erkennt und auch für sich wahrnehmen kann. Also es ist ja schon früher, also bei der Wölfe war das ja schon so, dass das eigentlich ein soziales Rudel war. Das sogenannte Alpha-Tier, wo da mit aggressivem Potenzial reagiert, damit sie eine Chefposition hat, das existiert so einfach nicht. Das ist einfach, das existiert nur in unserer Köpfe. Und jeder, der einen Hund hat, hat das vielleicht auch einfach schon so selber erlebt, dass der Gehorsam und die Erziehung auch auf Vertrauen erfolgt.
Respektvolles Miteinander. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Assistenzhunde und
Therapiebegleithunde.
Therapiebegleithunde, genau. Was ist da der Unterschied?
Das ist ein ganz ein großer Unterschied und da kriege ich auch ganz viele Telefonanrufe immer wieder von Leuten, die eigentlich das gerne nicht wissen. Darum bin ich gerade froh, dass ich das da so anbringen kann. Ein Assistenzhund ist ein Hund, der spezifisch darauf geschult wird, seinen Hundehalter, also seine Person im Alltag, die eine Einschränkung hat oder eine Erkrankung hat, zum Unterstützen und zum Begleiten. Die leben dauerhaft zusammen. Ein Therapiebegleithund ist aber ein Hund, der mit seinem Hundehalter, der selber keine Einschränkung hat, spezifisch darauf geschult wird, zum anderen Menschen in der tiergestützten Intervention zu begleiten. Das kann wirklich, das ist ein sehr weit gefasster Begriff, das kann anfangen in der Schule, in der man Bissprävention-Projekte macht, geht bis über die klassischen Besuche im Altersheim, kann noch spezifische Therapie sein, wie Ergotherapie, wo man mit dem Hund halt einfach Übungen macht. Und es kann aber auch erlebnispädagogisch in dem Bereich hineingehen, dass man Bindungsarbeit macht, dass man Beziehungsarbeit macht, einfach ja, so in die Richtung schafft, wo man das auffasst, was der Hund als Hund an sich hat, wo unsere menschliche Grenzen auftreten in der Kommunikation, weil der Hund kommuniziert einfach auf einer körperlichen, anderen Ebene und das nützt man halt. Das ist ein sehr großer Unterschied.
Ist jeder Hund geeignet, an Assistenzhund oder an Therapiebegleithund zum Sie? Oder wie suchst du aus?
Also jeder Hund ist sicher nicht geeignet, obwohl man bei mir oft fragt, so welche Rasse muss in mir sozusagen. Es ist jetzt nicht rassespezifisch bedingt, sondern wie wir vorher schon gesehen haben, es kommt auf das Wesen vom Hund drauf an. Also wie viel Sicherheit bringt er selber mit, wie souverän kann er handeln. Wenn ich einen Welpe zur Ausbildung nehme, habe ich dann natürlich sehr viel Handlungsspielraum. Also ich habe zwar die genetische Disposition, die ist einfach schon da. Sehr bedeutend sind auch die ersten 8 Wochen in der Mutterstube sozusagen, wo er einfach das Sozialverhalten von der Mutter übernimmt, wo er viel lernt. Das ist ein bisschen wie bei der Kindererziehung. Also man sagt ja, oder Entwicklung von Kindern, man sagt ja, die ersten 3 Jahre sind sehr wichtig. Beim Hund läuft das alles im Zeitraffer ab. Das sind so einfach die ersten Wochen. Und dann, wenn der Hund so 7, 8 Wochen alt ist, dann fahre ich dort an und ich schaue mir dann den Wurf an. Ich mache jetzt keine speziellen Tests, Welpentests, wie man das so kennt. Ich selber halte auch nichts davon. Ich glaube, dass man einfach dort zu wenig sieht, also nur einen kurzen Ausschnitt sieht. Nichtsdestotrotz sieht man die Gesamtsituation, aber das Sozialverhalten von der Mutterhündin und so weiter. Und dann baut man natürlich auf. Aber wie sich das entwickelt, also auch die Gesundheit von dem Hund und auch das Wesen, das kann man einfach im Vorfeld nie zu 100% sagen. Das ist immer ein Entwicklungsprozess. Mhm. Auch in der Beziehung einfach und in der Bindung, die entsteht zwischen dem Hund und dem zukünftigen Hundehalter.
Mhm. Ja. Aber wenn wir jetzt bei der Diabetes blieben, das Riechorgan von jedem Hund wäre dazu geeignet, oder beim Epileptiker wäre dazu geeignet, du lachst jetzt gerade, diese verschiedenen Dinge zum Riechen.
Ja, ich denke jetzt gerade an Mops zum Beispiel.
Also okay.
Also die Hunde, wo das Riechorgan einfach durch die Zucht verändert worden ist, die eh schon Probleme haben damit, die sind jetzt nicht empfehlenswert. Mhm. Aber grundsätzlich jeder Hund, den ich kennengelernt habe in den ganzen Jahren, hat das riechen können.
Also wir haben schon vorhin gesehen, deine Lernmethode ist kein militärischer Drill, sondern es ist ein stressfreies Lernklima. Sehe ich das richtig so?
Ja, und es ist für mich auch ein gegenseitiges Lernen. Also ich habe zwar die Grundlagen mir aneignen können, die theoretischen Grundlagen über wie funktioniert ein Hund, wie denkt ein Hund, was kommt beim Hund unten an, was man wofern hinein redet, aber die Wirklichkeit ist einfach das, dass ich von jedem Hund, der ich ausbilde, wahnsinnig viel Neues lerne.
Jetzt fragt sich nur, wie kann man das aufbauen? Indem dass man anerkennt, dass es verschiedene Typen von Hunden gibt und sie trotzdem denn irgendwie mit Leckerli, mit Belohnungssystemen arbeitet? Oder wie gehe ich da so am Anfang vor?
Also Belohnungssystem habe ich, natürlich schaffe ich auch mit Futter, Spiel und Spaß. Es soll ja auch Freude machen und auch lohnenswert sein. Und ich denke mir, die Assistenzhunde leisten ja auch Arbeit in dem Sinn, das soll auch honoriert werden. Und sie schaffen da wahnsinnig gern für Futter oder Spiel. Hunde sind ja auch Arbeitstiere eigentlich. Und ich glaube, es gibt für einen Hund nichts Schlimmeres, wie wenn er so ein Leber fristet, dass er da den ganzen Tag umeinander liegt, und mal am Tag die gleiche Gassi-Runde geht und dann wieder irgendwo auf seinem Plätzle verschwinden soll im Prinzip. Und man eigentlich eine Ruhe geben soll. Also wenn ich mit der Hunde schaffe, da muss ich ein bisschen lachen, weil ich glaube, das schaut manchmal ein bisschen seltsam aus. Ich versuche mich wirklich in die Welt zu meinen Versetzen vom Hund. Zum Beispiel, wenn ich einen blinden Führhund ausbilde, Da kann das so unter Umständen vorkommen, dass ich mal am Straßenrand knie und den Zebrastreifen streichle und dem Hund einfach sage, du schau, das ist wichtig. Genau das brauchen wir. Der Zebrastreifen ist es. Der ist für dich sehr bedeutsam. Also ich zeige dem Hund das, was für ihn wichtig ist im Leben. Das muss er verstehen können. Und dann schaue ich aber, was zeigt mir noch der Hund? Also hat er es verstanden, dann wird das nächste Mal zum Beispiel auf den Zebrastreifen reagieren. Und je nachdem, wie er reagiert, kann ich mit dem nächsten Schritt weitermachen. Also bei der Diabetes-Anzeige zum Beispiel mache ich dem Hund einen Vorschlag. Du, wenn der Geruch wahrnimmst, kannst du mir das auf die Art und Weise zeigen, zum Beispiel indem du am T-Shirt ziehst. Steht der Hund aber vor mir an und bellt mich an, dann werde ich das auch nie und aufnehmen und nicht darauf beharren, dass er mir jetzt da etwas anderes zeigen muss, wie er das halt für richtig haltet. Und das ist auch das, was ich mache, mit dem, die Selbstständigkeit zum Fördern von der Assistenzhunde. Nur wenn man Hunde das zugesteht, dass sie sich selber mit reinbringen dürfen, haben sie auch nachher den Zugang dazu, zum selbstständig handeln können, wenn es notwendig wird.
Ich habe jetzt gerade noch ein Wort bei mir aufgeschrieben. Was ist ein Signalhund?
Also in Österreich sind ja die Assistenzhunde seit 2015 im Bundesbehindertengesetz verankert. Und da gibt es drei Klassifikationen. Das eine ist der Blindenführhund, das zweite ist der Servicehund. Das ist ein Hund für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, zum Beispiel Rollstuhlfahrer. Und das dritte ist der Signalhund. Ursprünglich für Menschen mit einer Hörbehinderung, also um Geräusche signalisieren. Mittlerweile gibt es den medizinischen Signalhund, aber im Bereich Diabetes, Epilepsie und auch im Bereich von psychischer Erkrankungen. Und der signalisiert im Prinzip innere Vorgänge oder Umstände.
Dass das auch noch möglich ist.
Ja.
Wenn du jetzt so durch die Welt gehst und manche Herrchen-Frauchen-Beziehung zum Hund siehst, wenn sie zerren und zupfen, am Hund zupfen, der Hund zerrt, das muss dir doch komisch vorkommen.
Ja, es tut mir halt leid.
Gell?
Ja, weil...
Weil du siehst, was möglich ist.
Ja, ich denke mir, dass es ganz, ganz oft nicht an dem Unwille irgendwie liegt von der Hundebesitzer, weil ich glaube, die wenigsten Leute tun sich einen Hund her und möchten irgendwie einen schlecht behandeln oder da tut man sich ja normal wahrscheinlich gar keiner her. Sondern oftmals ist es einfach das Verständnis, wo fehlt. Und für das sind eigentlich die Hundeschulen da. Oder kann man nur an die Hundeschulen appellieren, dass sie das aufgreifen, die etwas andere Hundeerziehung. Mhm. Also nicht Hundeerziehung, sondern Hundebeziehung im Prinzip, genau. Zum Aufbauen.
Mhm. Und die Kommunikation. Mit einem so wertvollen Tier, das so viele Möglichkeiten hat. Das so viele Dinge kann.
Ja.
Jetzt ist natürlich eine ganz spezielle Zeit. Und jetzt haben sich ganz viele Leute Hunde angeschafft, weil viele daheim sind. Mhm. Blöderweise sind die Hundeschulen zu. Jetzt werden sie wahrscheinlich wieder aufgehen. Was empfiehlst du denn denen? Was könnte man ihnen denn mit auf den Weg gehen? Einmal zuerst, bevor man einen Hund anschafft, in ein Welpentraining gehen und sich das einmal anschauen, wäre vielleicht nicht schlecht.
Also ich lade die Leute immer ein. Jetzt haben wir ja keine Hundeschule, aber ich habe sie immer eingeladen, dass sie wirklich kommen, bevor der Hund da ist. Weil das ist etwas, was wirklich hilfreich ist. Weil man auch oft einfach überfordert ist, wenn man dann mit dem Welpe, mit Futter in der Hand, mit der Leine in der Hand und dann muss man auch, sind noch 10 andere Leute ringsherum und einem Trainer zuhören. Das ist einfach zu viel. Und wenn man ohne Hund da steht, dann kann man genau beobachten und auch schauen, was spielt sich zwischen der Hundebesitzer und der Hunde ab, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Und was für mich noch bedeutend ist, ist, dass man Klarheit im Kopf hat. Also wie wir vorher schon gesagt haben, der Hund sucht ja nach jemandem, der ihn anleitet und der ihm die Welt zeigt und der ihn unterstützt dabei, um sich kennenzulernen. Aber wenn man wartet, bis der Hund ins Haus kommt und selber gar nicht weiß, wie die Beziehung eigentlich ausschauen soll, dann läuft es oftmals so, dass sich zuerst ein Verhalten einstellt vom Hund, wo man dann erst hinterher draufkommt, ah, so habe ich das ja gar nicht wollen. Dann muss man zuerst selber dumm denken und der Hund muss einfach alles umlernen. Und das ist ganz oft das, mit dem man konfrontiert wird. Die Leute tun sich einen Welpen her, sagen, ich möchte ihn nicht gleich überfordern, ich tue jetzt erst einmal eingewöhnen lassen. und warten 3-4 Wochen ab und dann hat der Hund ein Verhalten entwickelt, wo man eigentlich nicht hier hat wollen. Weil der Hund wartet nicht ab. Wenn ein Hund die Augen offen hat, vor allem ein Welpe, dann lernt er. Er lernt die ganze Zeit und er beobachtet sehr genau. Also ich denke, das kennt sicher auch jeder. Gerade wenn zum Beispiel ein Auto herfährt und der Hund hört schon, wenn man es dann nicht einmal sieht, wer kommt, dann merkt man eigentlich, dass so ein dösender Hund sehr, sehr aufmerksam ist. Das ist einfach, das liegt in ihrem Wesen, da die Umwelt schon sehr genau beobachten. Genauso beobachtet er in der ersten Woche und die ganze Verhaltensweise, die muss er dann umlernen und das ist extrem schwer. Also wenn man da gleich einmal eine Unterstützung holt, dann bedeutet das nicht, dass man der Welpe überfordert, weil ein guter Hundetrainer, der weiß, dass in der ersten Woche der Hundehalter geschult wird. Das kann auch noch einmal eine Trainingsstunde sein, wo der Hund nur geträgt wird zum Beispiel, nur gehalten wird. Aber der Hundehalter lernt halt einfach viel in der Stunde. Und das kann er daheim umsetzen.
Also ich habe einen Hund gehabt und ich habe als erstes gelernt, eben Körpersprache, sie lesen die. Und zwar die ganze Zeit.
Genau.
Das ist das. Und wenn du Kommandos gibst, das habe ich auch gemerkt, oder Kommandos klingt jetzt so wieder so, also wenn du mit ihnen arbeitest oder mit ihnen eine Beziehung aufbaust, dann musst du an der richtigen Stelle Dinge tun. Das heißt, du musst relativ schnell sein mit dem, mit der Reaktion vom Körper. Also ich habe Klickertraining mit dem Hund gemacht, weil das war mega spaßig und das war voll super. Und beim Klickertraining ist es aber so, dass ich am Anfang lernen haben müssen, dass ich nicht zu langsam bin. Also das war für mich, den habe ich mir gedacht, ich bin doch schnell genug. Aber für einen Hund war ich den im Kommando nicht super genug oder halt in der Ausführung nicht super genug. Also ich habe immer gedacht, ich muss lernen, klar sein, ruhig sein und schnell sein, damit er mich versteht. Was hast du gelernt vom Hund?
Also ich denke mir, das, was du da jetzt beschrieben hast, ist ein gutes Beispiel. Wenn ich mit dem Hund schaffe, ich weiß ja, was ich will. Ich bin fokussiert auf das. Also kann ich so leichter zuordnen im Kopf. Das ist jetzt passiert und das ist meine Reaktion drauf. Aber für einen Hund ist es ein bisschen so, wie wenn wir in ein fremdes Land gehen. Wir verstehen die Sprache nicht, wir kennen die Sitten nicht, wir wissen nichts drüber und wir werden in einen Raum hineingestellt und jemand macht was. Und wir wissen nicht, macht er das jetzt, weil da etwas auf dem Tisch liegt oder weil das Geräusch, das gerade da ist, irgendwie eine Rolle gespielt hat. Oder habe ich mich falsch bewegt oder habe ich mich richtig bewegt. Er muss das alles rausfinden. Das ist eine große Kunst. Und da entstehen halt ganz, ganz schnell Fehlverknüpfungen. Und natürlich, je länger das geht, bis die Reaktion erfolgt, desto mehr Faktoren können für einen Hund eine Rolle spielen. Und welches das nachher ist, was sich in ihm verknüpft, was er zusammenfügt, das ist leider sehr komplex und das ist auch oft das, was zu Beißunfällen führt, zum Beispiel. Wenn man da nicht so positiv, wie du jetzt beschrieben hast, mit Klicken und Spiel und Spaß schafft, also wenn man so schafft dann, und es entsteht ein Fehler, ja mei, dann hat man halt einmal ein Kommando später gelernt. Aber wenn man jetzt da mit Strafen schafft, dann entstehen natürlich Emotionen wie Angst im Hund, die zu Aggression führen kann und die können dann in einer späteren Situation, wo wir gerne mal wissen, dass es irgendeinen Bezugspunkt gibt, das kann sein, du hast eine braune Jacke angehört an dem Tag und später kommt jemand mit einer braunen Jacke in den Raum hinein, der Hund hat das verknüpft, die braune Jacke und gar nichts anderes und dann kann es halt zur Eskalation kommen, wenn er sich in die Ecke drängt fühlt. Das sind wirklich die, dann kommen wir zu den Problemen, die einfach durch falsche Erziehung entstehen können.
Aber was für eine Chance, dass das so ist, dass man sich gegenseitig gut kennenlernt. Also das finde ich schon mega. Und man darf ja nie vergessen, so einen Hund hat man mindestens 8-10 Jahre, meistens auch noch länger im Haus. Also das ist ja wirklich ein Familienmitglied. Ich habe gewusst, dass Hunde viel können. Und ich habe meinen Hund auch geschätzt und weiß, was sie können hat. Aber diese Dimension, die du jetzt eröffnest, also die ist ja noch einmal groß, da weiß man, wie viele Möglichkeiten das es gibt. Also bin begeistert.
Ja, ich denke mal, in dem Bereich, wo ich jetzt schaffe mit der Assistenzhunde, da ist es einfach so, dass man sie lieber manchmal in die Pfoten vom Hund legt sozusagen. Und gerade in der Ausbildung von der Blindenführhunde ist es ja auch für mich als Trainer so, ich muss ja in jedem Bereich im Prinzip dem Hund die Welt zeigen, in der er noch arbeiten muss. Das heißt, ich ziehe genauso eine Dunkelbrille an, nehme den Stock in die Hand und laufe durch die Stadt, ohne dass ich was sehe. Ich vertraue eigentlich auch mein Leben dem Hund an. Und wenn man mal in der Situation war, dann sieht man es wirklich mit anderen Augen, das Potenzial, was in einem steckt. Mhm. Also einfach, wenn du laufst und du denkst, wirklich, man sieht jetzt nichts und es kommt, du denkst, warum schert der jetzt nach links so? Das kann ja wohl jetzt nicht sein, ich weiß ja genau, wo ich stand. Und da müsst ihr einfach geradeaus weitergehen und hinterher nimmst du die Brille ab und siehst, okay, da war eine Baustelle mit einem tiefen Loch. Dann hast du verstanden, dass was einfach wirklich in der Hunde ja, für Potenzial steckt.
Mhm. Wir haben schon gesagt, selber ausbilden oder ausbilden lassen. Was ist da vernünftiger?
Also es gibt Vor- und Nachteile von beiden Varianten. Bis jetzt hat man ja die Fremdausbildung, also der Hund wird vom Trainer ausgebildet, war ja in gang und gäbe ganz viele Jahre. Und das hat auch einen Grund gehabt, und zwar der, dass man einfach die gesundheitliche Eignung vom Hund erst mit einem Jahr feststellen kann. Das heißt, wenn ich einen Hund von Anfang an, so wie ich das jetzt eigentlich doch mache, auch in die Hände gibt vom Besitzer, genau zum die Bindung aufbauen, dann gehe ich natürlich das Risiko ein, dass nach einem Jahr der Hundebesitzer in der Situation ist, dass der Assistenzhund halt einfach die Eignung nicht mitbringt und er noch halt im Prinzip entscheiden muss, wie geht die Situation weiter, oder? Dusche ich meinen Hund aus? Das ist jeder, der einen Hund hat, weiß, glaube ich, was sowas bedeuten kann. Andererseits haben natürlich die Hundebesitzer nicht einfach nur einen Hund her da, sondern sie brauchen dann die Unterstützung im Alltag und die kann ja nicht der Hund nicht gewährleisten. Also es ist wirklich eine schwierige Situation. Und es ist auch wichtig, dass die Leute vorher aufgeklärt werden über das, was sie sich da wirklich einlassen. Trotzdem bevorzuge ich das. Also der Nutzen, was man durch die Beziehung hat und durch die gemeinsame Zeit, die man da erlebt hat, das ist für mich einfach so bedeutend, dass ich auf das in der Ausbildung nicht verzichten kann.
Mhm. Was ist, wenn du dich zurückerinnerst, was ist einer von der schönsten Momente, die du so erlebt hast? Gibt es viele wahrscheinlich.
Ja, also die schönsten Momente sind für mich natürlich auch die jetzt privater, also mit meinem eigenen Hund, mit unserem Assistenzhund, weil da natürlich das eine ganz emotionale Intensität, eine andere emotionale Intensität hat wie jetzt im Beruf und ich natürlich zu meinem eigenen Hund eine andere Bindung habe, also man baut eine andere Bindung auf. Und die Momente vielleicht, in denen er sich wirklich durchgesetzt hat, wo ich einfach komplett auf der Leitung gekommen bin und lange nichts gesehen habe, dass mit dem Zucker was nicht gepasst hat. Die Situation hat es schon okay, wo meine Tochter zum Beispiel schon geschlafen hat, wirklich Türen alle zu, also quer durchs ganze Haus war da Ruhe und ich war mir so sicher, dass ich nichts mehr sehen kann und eine lange gebraucht habe, bis ich mal aufgestanden bin und es einfach gemerkt habe, ja, da war ich einfach schon stolz auf ihn, dass er da sich so durchsetzen kann.
Was macht dich glücklich?
Wenn du jetzt an dies Leben denkst, an das, dass du diesen Beruf realisiert hast?
Also einerseits natürlich sind es immer Wahnsinnsmomente, also auch Stolzmomente, wie gesagt, wenn man sieht, wie die Hunde, die man ausgebildet hat, schaffen, wie sie freudig schaffen, wie sie einfach einen Sinn in ihrem Leben haben und wie sie auch die Leute unterstützen, bei denen sie jetzt halt einfach sind. Und andererseits, wenn man dem Hund begegnet, begegnet man immer ein bisschen sich selber. Also das ist, ich habe sehr viel über mich selber gelernt und über die Wahrnehmung. Und das bereichert einfach auch mein Leben.
Was macht den Rocco glücklich?
Fressen.
Schön.
Fressen.
Und bei seinen Menschen sind wahrscheinlich, gell, das wird auch noch so passieren, fressen.
Ja, ich meine, man sieht den, er ist immer da. Also, er ist, wo ich reingehe, geht er mit.
Und wie geht es deiner Tochter jetzt?
Meiner Tochter geht es. Meine Tochter ist 17.
Okay.
Mal eigentlich geht es ihr ganz gut. Ja, ja. Es ist natürlich, sind schwierige Jahre, also gerade auf die Krankheit bezogen mit Höhen und Tiefen. Aber langsam kommt sie aus dem Schwierigsten raus. Und ja, gerade die Unterstützung vom Rocco hat da schon viel geholfen. Mhm. Also sie haben da jetzt eine sehr enge Bindung miteinander. Er bedeutet ja schon viel und sie nimmt noch, also er begleitet sie ja außerhalb viel. Und ja, das ist gerade etwas zum Beispiel, wo ich mir denke, da ist ein Zusatzgespräch wichtig, weil sie, wenn sie mit dem unterwegs ist, doch öfters mal auf Schwierigkeiten stoßt. Zum Beispiel im Landbus hat sie so lange Probleme gehabt, zum mit dem Einsteigen ohne Maulkorb. Und mit dem Maulkorb dann kann ich nicht anzogen. Das heißt, es ist nicht ein Durchsetzen, sie will jetzt da rein ohne, sondern wir sind einfach darauf angewiesen, dass er ohne Maulkorb mitfahren kann. Und das ist ja auch die Gesetzeslage. Aber die Fahrer sind nicht immer geschult. Und da hat sie jetzt wirklich so, sag mal, schon fast traumatische Erlebnisse gehabt, dass sie sich nur mehr traut zum Busfahren mit dem. Und das ist etwas, wo natürlich sehr einschränkend ist für sie und auch für mich, weil ich dann natürlich mit dem Auto fahren muss. Und da ist einfach wichtig, dass ja, dass so die Menschen draussen, denen sie begegnet, wissen, was Assistenzhunde überhaupt sind, wie lebensnotwendig die sie können. Und dass da halt einfach die Toleranz da sie sollte, oder da sie muss.
Mhm. Ist er gekennzeichnet, wenn er unterwegs ist?
Ja, er hat eine Kenndecke da mit einem offiziell staatlichen Logo. Das kriegen nur die geprüften Assistenzhunde. Und gleichzeitig hat man auch einen Eintrag im Behindertenpass und noch einen Zusatzpass, wo nochmals also die Prüfstellen und alles kennzeichnet ist. Das heißt, man kann wirklich nachweisen, ich brauche den Hund. Und trotzdem gibt es einfach immer wieder Leute, die möchten die Ausweise gerne zernen. Also die lehnen das gleich von vornherein ab. Und das ist natürlich einfach schwierig, gerade wenn man eine Erkrankung oder eine Behinderung hat, die einfach nicht sichtbar ist, dann ist das unter Umständen einfach ein großes Problem.
Mhm. Jetzt hoffen wir nur, dass die richtigen Leute so gehört haben.
Ja, darf ich da noch was dazu?
Unbedingt.
Und zwar etwas, was ganz ein wichtiges Thema ist, das ist aber auch die Begegnung mit Assistenzhunden, DUSA, bezüglich dem Streichler. Es ist einfach, es kann lebensbedrohlich sein, wenn man Assistenzhund streichelt. Und viele, also es ist gut gemund und auch verständlich, aber wenn man sich vorstellt, zum Beispiel haben wir die Situation gehabt bei einem Blindenführhund an der Kreuzung direkt in der Stadt, das war Mordsverkehr, und von hinten kommt jemand an die blinde Frau, also der ein Team begleitet, und griff dem Hund ins Gesicht und er ist auch ein bisschen erschrocken, dreht sich um und mit dem, dass er sich dreht, dreht sich natürlich die Frau, die am Bügel hängt sozusagen, dreht sich automatisch mit, kippt von der Gehsteigkante ab und fliegt in die Straße hinein. Also vielleicht, wenn man jetzt das so hört, ist es einfach normal verständlicher, dass man wirklich den Abstand einhalten muss von einem Assistenzhund, dass er auch ohne Ablenkung schaffen kann, weil es sonst einfach zu bedrohlicher Situation kommen kann.
In dem speziellen Fall, sowieso Abstand halten, was tust du generell? Ist das nicht generell so, dass es besser ist, man greift fremde Hunde nicht an?
Sowieso. Also man sollte Hunde sowieso nie angreifen. Man kennt sie ja auch gar nicht. Man weiß genau, gar nicht, was sie damit in Verbindung bringen. Mhm. Aber gerade bei Assistenzhunden
ist es lebensbedrohlich.
Ja.
Da oder kann es lebensbedrohlich sein, wenn man das tut? In meiner kleinen, feinen Ansichtensendung gibt es immer einen Wunsch an die gute Fee.
Ja. Also natürlich, der Wunsch, den ich hätte, wäre halt einfach Toleranz für sichtbare und nicht sichtbare Erkrankungen. Und da hilft einfach der Assistenzhund sehr, die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Und da ist man einfach auf das angewiesen, dass die Toleranz da ist, dass man überhaupt mit dem Hund reingehen darf. Also da gibt es einfach so oft schwierige Situationen und gerade im Rahmen vom Verein, wo ich die Leute nach der Ausbildung weiter unterstütze und weiter begleite, bin ich halt mit dem immer wieder konfrontiert. Und wenn ich mir jetzt von der guten Fee was wünschen kann, dann würde ich mir wirklich das wünschen, dass der Hund als Unterstützung und Begleitung einfach da sein darf und seine Person unterstützen kann.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblog am Schluss der Sendung. Liebe Elisabeth Linger und lieber Rocco, heute habe ich eine neue, eine größere Dimension von Hundeliebe und den Fähigkeiten eines Hundes kennengelernt und ich bin immer noch richtig beeindruckt. Wie beglückend ist es, wenn man miteinander wachsen kann. Und wie schön ist es, eine Beziehung aufzubauen, die zumindest von der Seite des Vierbeiners aus purem Vertrauen besteht. Und wenn wir alles richtig machen, dann bleibt das ein Hundeleben lang so. Ich hoffe nur, dass alle Hundebesitzer wissen, was für ein wertvolles Wesen sie an ihrer Seite haben. In diesem Sinn danke ich fürs Dabeisein, für Ihre Zeit. Wünsche alles Liebe, Uli von Delft.